Also du kennst das bestimmt auch. Man schmiert sich so einen Lippenbalsam drauf, um trockene Lippen irgendwie in den Griff zu kriegen.
Oh ja, dieser ständige Griff in die Tasche.
Genau. Aber ironischerweise ist dann genau dieser Stift oft der Grund dafür, dass sich die Lippen kurze Zeit später noch viel trockener anfühlen.
Ja, das ist wirklich ein ziemliches Paradoxon, das fast jeder kennt.
Total. Man trägt die Pflege auf und für so ein paar Minuten ist das Spannungsgefühl dann auch weg. Und dann, zack, stehst du wieder am Anfang. Also cremst du nach. Ein endloser Kreislauf.
Ein wirklich faszinierendes Phänomen. Also aus kosmetischer Sicht.
Ja, und genau diesen Mechanismus, den nehmen wir in unserer heutigen Analyse mal komplett auseinander. Wir überspringen also jede lange Vorrede und springen direkt rein.
Finde ich gut. Was haben wir denn heute als Grundlage?
Wir haben da einen ziemlich aufschlussreichen Bericht. Und zwar von Gamse aus der Produktentwicklung von Zahnheld.
Ah, okay.
Sie hat die Entwicklung der sogenannten Lippenpflege Barry geleitet. Und sie beschreibt da extrem detailliert, warum dieser ständige Griff zum klassischen Wachsbalsam eigentlich das Problem gar nicht löst.
Ja, das ist ein super spannender Punkt. Wenn wir uns die Formulierung der meisten klassischen Produkte mal ansehen, stellen wir nämlich fest, dass die Industrie da oft einfach den einfachsten Weg geht.
Wie meinst du das genau?
Naja, diese Stifte bestehen größtenteils aus festen Wachsen und teilweise sehr simplen Ölen. Was auf der Haut passiert, ist dann ein rein mechanischer Vorgang.
Okay, also keine echte Pflege in dem Sinn.
Genau. Das Produkt legt sich eigentlich nur als dichte Schicht über die Lippenoberfläche. In dem Moment, in dem du das aufträgst, wird die Haut quasi von der Außenwelt isoliert. Und die Feuchtigkeit, die in diesem winzigen Bruchteil einer Sekunde noch in der Lippe war, die wird da eingesperrt.
Ah, verstehe. Deshalb fühlt sich das im ersten Moment dann so weich und geschützt an.
Richtig, aber eben nur im ersten Moment.
Lass uns das mal genauer aufschlüsseln, damit wir das bildlich vor uns haben. Das ist im Grunde so, als würde man eine richtig dicke, schwere Regenplane über ein knochentrockenes Blumenbeet legen.
Oh, das ist eine sehr gute Analogie. Ja?
Oder? Also die Plane, die deckt alles hermetisch ab. Von außen betrachtet sieht die Erde dann total geschützt aus, weil halt kein Wind mehr dran kommt.
Absolut.
Aber der Boden unter dieser Plane, der ist immer noch staubtrocken. Er bekommt durch die Plane hindurch ja überhaupt keine neue Feuchtigkeit ab.
Exakt. Die Plane verhindert im allerbesten Fall, dass die letzte Restfeuchtigkeit im Boden noch verdunstet.
Ja.
Aber sie liefert eben keinen einzigen Tropfen neues Wasser.
Und wenn ich diese Wachsplane auf den Lippen dann durchs Sprechen oder Trinken oder einfach durch Reibung im Alltag wieder abtrage, dann ist der Zustand darunter exakt so prekär wie vorher.
Genau. Hier liegt der fundamentale Denkfehler dieser klassischen Wachsbalsame. Die Haut an unseren Lippen ist nämlich extrem dünn.
Dünner als im restlichen Gesicht,
Viel
oder?
dünner. Und sie hat kaum eigene Möglichkeiten, sich stark rückzufetten. Wenn da also keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, bringt es absolut nichts, da einfach nur eine dichte Barriere drüber zu gießen.
Also man muss weg von dieser reinen Isolationslogik.
Richtig. Moderne Pflegekonzepte, wie sie eben auch in den Aufzeichnungen zur Lippenpflege Barry beschrieben werden, die setzen voraus, dass man der Haut erst einmal aktiv Feuchtigkeit zuführt.
Bevor man sich um den Schutz kümmert.
Genau. Erst die Feuchtigkeit, dann der Schutz.
Okay. Das bringt uns direkt zu Gamses Bericht. Der wird an der Stelle nämlich ziemlich analytisch. Sie schreibt da, dass sie diese klassische abdichtende Wachsbasis komplett aufbrechen wollte.
Ein logischer Schritt.
Ja, und sie wollte das durch ein System aus echten Pflegewirkstoffen ersetzen. Da stehen drei Hauptakteure im Zentrum, die quasi das Fundament der Formel bilden.
Welche sind das laut dem Bericht?
Das sind Hyaluronsäure, Ceramide und Kakaobutter.
Okay, das ist eine starke Kombination.
Ja, aber wenn wir jetzt bei unserem Bild bleiben, wie bringt diese spezifische Kombination nun das Wasser unter die Plane? Also Hyaluronsäure, die kenne ich primär als klassisches Buzzword aus teuren Gesichtsserums. Was genau sucht das in einer Lippenpflege?
Das ist eine super Frage. Die Hyaluronsäure übernimmt hier die Rolle des aktiven Feuchtigkeitslieferanten.
Okay.
Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns das Molekül wie so einen mikroskopisch kleinen Schwamm vorstellen.
Einen Schwamm,
Hyaluronsäure hat nämlich die biochemische Eigenschaft, ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser an sich zu binden.
Ach krass, wirklich ein Vielfaches.
Ja, enorm viel. Wenn dieser Inhaltsstoff also in die oberste Schicht der Lippenhaut eindringt, zieht er Wassermoleküle an und hält sie dort fest. Er flutet sozusagen dein sprichwörtliches Blumenbeet.
Ah, okay. Und das ist dann der Faktor, der dieses, sofortige, aber eben auch lang anhaltende Gefühl von Geschmeidigkeit erzeugt, von dem in der Quelle die Rede ist.
Ganz genau. Das ist eben keine optische Täuschung durch irgendein Fett, sondern das ist echte Wasserbindung direkt in der Hautoberfläche.
Okay, das leuchtet mir absolut ein. Der Schwamm saugt sich voll, das Wasser ist da. Aber unsere Lippen sind ja ständig der Luft und der Temperatur und unserer eigenen Atmung ausgesetzt.
Oh ja, ständig.
Wenn ich da jetzt einfach nur einen feuchten Schwamm hinlege, dann würde das Wasser auf dieser extrem dünnen Lippenhaut doch innerhalb von Minuten wieder verdunsten, oder? Das kann ja noch nicht das komplette System sein.
Da triffst du genau den kritischen Punkt der Hautphysiologie. In der Dermatologie spricht man hier vom sogenannten transepidermalen Wasserverlust.
Okay, das klingt kompliziert.
Man nennt das kurz TWL. Das beschreibt einfach den ständigen Prozess, bei dem Feuchtigkeit aus den tieferen Hautschichten an die Oberfläche wandert und dort dann an die Luft abgegeben wird.
Ah, also Wasser, das einfach verdampft?
Richtig. Bei einer intakten Hautbarriere ist dieser Verlust minimal. Aber bei spröden Lippen ist die Barriere gestört und das Wasser verdunstet ungehindert.
Und exakt hier kommen dann wahrscheinlich die Ceramide ins Spiel, die als zweite Komponente genannt wurden.
Genau so ist es.
Das musst du aber genauer erklären. Ceramide, das klingt für mich erstmal ein bisschen nach Chemiebaukasten.
Das klingt vielleicht so, aber Ceramide sind tatsächlich ein ganz natürlicher Bestandteil der menschlichen Haut. Sie machen einen riesigen Teil unserer eigenen Hautbarriere aus.
Wirklich? Also wir produzieren die selbst?
Ja, absolut. Um das mal ganz anschaulich zu machen, stell dir die Zellen deiner Lippenhaut wie die Backsteine einer Mauer vor.
Okay, Backsteine habe ich.
Die Ceramiden sind dann der Mörtel, der diese Backsteine zusammenhält. Wenn die Lippen trocken und spröde sind, ist dieser Mörtel bröckelig geworden.
Ah, und die Feuchtigkeit entweicht dann quasi durch die Risse in der Mauer.
Exakt. Und die Ceramiden in der Barry-Formel, die haben nun die Aufgabe, sich genau in diese Lücken zu setzen. Sie helfen also dabei, den Feuchtigkeitsverlust zu reduzieren, indem sie diesen natürlichen Mörtel wieder auffüllen.
Warte mal, da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch einhaken.
Ja, gerne.
Wenn wir jetzt mit Ceramiden eine Mauer bauen, also quasi die Lücken wieder zuschmieren, wie unterscheidet sich das dann von dieser Wachsplane, die wir vorhin so hart kritisiert haben? Versiegeln wir die Lippen dann nicht schon wieder?
Das ist ein extrem wichtiger Unterschied. Sehr gute Frage. Die Wachsplane ist ein Fremdkörper, der sich wie eine undurchlässige Folie über alles drüber legt und die Haut eigentlich oft eher erstickt.
Mhm.
Die Haut kann darunter einfach nicht mehr richtig arbeiten. Ceramide hingegen sind hautidentische Bausteine.
Das heißt, sie gehören da ohnehin hin.
Richtig. Sie bilden keine künstliche Schicht obendrauf, sondern sie integrieren sich in die Zellstruktur der Haut. Sie unterstützen die natürlichen Funktionen der Lippenbarriere quasi von innen heraus.
Ah, okay. Es ist also mehr so ein atmungsaktiver, flexibler Schutzwall.
Genau. Ein Schutzwall, der die Feuchtigkeit, die ja durch die Hyaluronsäure gerade frisch gebunden wurde, an Ort und Stelle hält, ohne die Lippe unter so einer schweren Fettschicht zu begraben.
Wow. Das ist ein echt faszinierendes Zusammenspiel. Die Hyaluronsäure liefert also das Wasser und die Ceramide unterstützen dieses Netz, das das Wasser festhält.
Ganz genau.
Und um dieses Fundament jetzt abzuschließen, erwähnt die Quelle noch die Kakaobutter als dritte Basiskomponente. Was macht die genau?
Kakaobutter bringt da noch eine sehr wertvolle, reichhaltige Komponente mit ein. Während Hyaluron, also Wasser liefert, und Ceramide die Struktur stärken, nährt die Kakaobutter zusätzlich.
Mhm. Weil sie so schön schmilzt wahrscheinlich.
Ja, genau. Sie schmilzt bei Körpertemperatur und sorgt so dafür, dass dieser gesamte Schutzmechanismus geschmeidig bleibt. Sie rundet den Barriereschutz ab, aber eben in Kombination mit den anderen Wirkstoffen und nicht als alleiniger, schwerer Block.
Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das ein völlig anderer Ansatz als bei diesem klassischen Stift.
Ein komplett anderer Ansatz, ja.
Man deckt nicht mehr nur oberflächlich ab, sondern man nutzt wirklich so ein mehrdimensionales System.
Richtig, man versorgt und pflegt.
Aber Gamses Bericht geht dann noch weiter. Und hier werde ich jetzt ehrlicherweise ein kleines bisschen skeptisch.
Okay, warum?
Naja, neben dieser ziemlich komplexen Basisstruktur aus Hyaluron, Ceraminen und Kakaobutter führt sie noch ein sogenanntes pflanzliches Trio an.
Ah ja, die Öle.
Genau, die Rede ist davon Rizinusöl, Jojobaöl und Kameliaöl. Und gleichzeitig wird im Bericht extrem betont, dass die Formel komplett ohne Mineralöle und ohne Silikone auskommt.
Das ist heutzutage auch ein sehr wichtiger Standard.
Ja, das verstehe ich auch. Dass man Mineralöle weglässt, leuchtet mir ein. Die Industrie nutzt die oft nur, weil sie spottbillig sind und halt gut abdichten.
Genau, billige Füllstoffe.
Aber warum brauche ich dann gleich drei verschiedene Pflanzenöle, wenn die Kakaobutter doch schon alles pflegt? Wird das auf den Lippen dann nicht zu einer absoluten schmierigen Pampe?
Deine Skepsis ist da echt absolut berechtigt, denn zu viel Öl führt wirklich oft genau zu diesem klebrigen Effekt, den keiner mag.
Eben.
Aber der Einsatz von gleich drei verschiedenen Ölen ist hier kein Overkill, sondern das ist eine hochpräzise Abstimmung, die für die Textur, also die Sensorik auf der Haut, ganz entscheidend ist.
Okay, dann dröseln wir das mal auf. Was macht das Rizinusöl?
Jedes dieser Öle hat ein anderes Molekulargewicht und verhält sich auf der Haut völlig unterschiedlich. Schauen wir uns Rizinusöl an. Das ist von der Viskosität her relativ zäh.
Stimmt, Rizinusöl ist ziemlich dickflüssig.
Genau. Seine Aufgabe in der Formel ist es deshalb auch gar nicht tief einzuziehen, sondern der Creme ihre grundsätzliche Geschmeidigkeit und Flexibilität zu geben.
Ah, okay.
Es sorgt quasi für den Halt der Formel auf den Lippen. Und hinterlässt dieses natürliche, nicht übertriebene Finish, von dem Gamse da schreibt.
Verstehe. Rizinusöl gibt also quasi so ein bisschen den Rahmen und die Stabilität auf der Oberfläche.
Richtig.
Aber was ist mit Jojobaöl? Das liest man mittlerweile gefühlt auf fast jedem Kosmetikprodukt. Ist das nicht einfach nur so ein weiteres Standardöl, um die Zutatenliste irgendwie aufzuwerten?
Interessanterweise ist Jojobaöl chemisch gesehen gar kein echtes Öl.
Echt nicht? Was ist das dann?
Es ist ein flüssiges Wachsester. Und das ist der absolute Clou an der Sache. Es ist nämlich extrem hautverwandt.
Warte mal, hautverwandt. Was bedeutet das in diesem Kontext genau?
Es bedeutet, dass die molekulare Struktur von Jojobaöl dem menschlichen Sebum, also unserem hauteigenen Fett, verblüffend ähnlich ist.
Oh wow. Das heißt, die Haut erkennt das als etwas Bekanntes?
Ganz genau. Wenn du ein einfaches Pflanzenöl oder gar so ein Mineralöl auf die Haut gibst, dann bleibt es oft auf der Oberfläche stehen, weil die Haut es einfach nicht als eigen erkennt.
Aha.
Jojobaöl hingegen wird von der Hautbarriere quasi mit offenen Armen empfangen. Es integriert sich nahtlos, es unterstützt die Barrierefunktion und zieht ein, ohne sich schwer oder unangenehm auf die Lippen zu legen.
Das ist ja genial. Es liefert also Pflege ohne dieses typische fiese Fettgefühl zu hinterlassen.
Genau das.
Das ist echt ein Detail, das wirklich Sinn macht. Wenn das Öl der eigenen Haut so ähnlich ist, dann erklärt das natürlich auch, warum es die Rezeptur nicht schwerer macht.
Richtig.
Und das dritte Öl im Bunde, das Kameliaöl. Was macht das noch?
Kameliaöl ist dann für die Feinjustierung der Textur zuständig. Das ist ein sehr leichtes, fast schon trockenes Öl, das so eine seidige Note in die Formulierung bringt.
Ein trockenes Öl, das klingt auch nach einem Paradoxon.
Ja, das sagt man in der Kosmetik so, wenn ein Öl extrem schnell einzieht, ohne zu glänzen. Wenn du also Rizinusöl für die Basis und Jojobaöl für die Integration hast, dann bringt das Kameliaöl dieses luxuriöse, weiche Gefühl. Das verhindert einfach jegliches Verkleben.
Okay, das klingt nach einer sehr durchdachten Mischung.
Und obendrein liefert Kameliaöl von Natur aus antioxidative Eigenschaften, was für die Haut an den Lippen, die ja ständig irgendwelchen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, wirklich ein enormer Vorteil ist.
Gut, wir haben jetzt also eine regelrechte Architektur aus Wasserbindung, Barrierestärkung und drei präzise aufeinander abgestimmten Ölen.
Ein ordentliches Paket.
Aber laut unserer Quelle hören die Entwickler an diesem Punkt immer noch nicht auf. Es werden noch zwei weitere Schutzkomponenten genannt, nämlich Vitamin E und Zinkoxid. Also bei Vitamin E, da denke ich sofort an diesen typischen Vitaminzusatz, der oft eher nur fürs Marketing auf die Verpackung gedruckt wird. Tut das hier aktiv etwas für die Formel?
Der Einsatz von Vitamin E hat hier tatsächlich eine sehr handfeste chemische Funktion. Wir haben ja gerade ausführlich über die Pflanzenöle gesprochen.
Ja.
Der Nachteil von natürlichen Ölen ist einfach, dass sie empfindlich auf Sauerstoff reagieren. Sie können oxidieren, was letztendlich bedeutet, dass sie irgendwann ranzig werden.
Ah, okay. Das will natürlich niemand auf den Lippen haben.
Öle davor zu oxidieren und hält die Formel frisch.
Verstehe. Also ist es quasi primär für das Produkt selbst gedacht?
Zunächst ja. Aber gleichzeitig profitiert auch die Lippenhaut davon, weil Vitamin E auf der Zellebene vor oxidativem Stress schützt. Es ist also so eine doppelte Schutzfunktion für das Produkt selbst und eben für die Haut.
Eine Art eingebauter Bodyguard für die Inhaltsstoffe, das gefällt mir.
Gutes Bild.
Und das Zinkoxid. Das kenne ich eigentlich nur aus diesen dicken weißen Sonnencremes, wo es dann so einen Extremfilm auf der Haut hinterlässt. Das widerspricht doch eigentlich dem Ziel, eben genau keine schwere Schicht auf den Lippen zu haben, oder?
Das ist ein berechtigter Einwand. Aber es kommt hier komplett auf die Dosierung und die Einbettung in die Formel an. In dieser Lippenpflege wird Zinkoxid nämlich nicht eingesetzt, um eine deckende weiße Wand aufzubauen.
Okay, po.
Keine Sorge. Es bildet stattdessen einen zusätzlichen, sehr leichten und funktionalen Film auf der Oberfläche.
Was macht dieser Film dann?
Er unterstützt die Abwehrkräfte der Haut gegen äußere Einflüsse, ohne die Atmungsaktivität zu blockieren. Es ist sozusagen das sprichwörtliche Dach auf unserem Haus, nachdem wir vorhin die Mauern mit Ceramiden gestärkt und das Innere mit Hyaluronsäure versorgt haben.
Ah, das Dach. Aber es ist eben ein durchlässiges Dach und keine schwere Wachsplane.
Ganz exakt.
Wahnsinn. Wenn man diese ganze molekulare Konstruktion mal so durchleuchtet, dann versteht man echt erst, wie viel technische Entwicklungsarbeit in so einer kleinen Tube eigentlich steckt.
Das ist weit mehr, als man denkt, ja.
Wir reden hier wirklich nicht mehr über einfach nur zusammengekochte Fette, sondern über ein komplexes chemisches Gleichgewicht.
Absolut.
Aber die beste Theorie nutzt ja nichts, wenn die Praxis am Ende versagt. Wie fühlt sich das Ganze denn nun tatsächlich auf den Lippen an?
Darauf kommt es am Ende an.
Gamse beschreibt ihr Ziel in der Entwicklung damit einem sehr bildhaften Konzept. Sie nennt das die drei Welten.
Mhm, das habe ich auch gelesen.
Sie sagt, die Pflege soll so leicht sein wie ein Lip Oil, so intensiv pflegend wie eine Lippenmaske und so schützend wie ein klassischer Balsam. Alles auf einmal, aber konsequent ohne diesen klebrigen Wachsfilm.
Klingt ambitioniert?
Ja, das klingt fast ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau der Kosmetik, oder?
Einfach der Versuch, diese Sensorik, also das fühlbare Erlebnis zu beschreiben, das durch das Zusammenspiel der vorhin besprochenen Inhaltsstoffe eben entsteht.
Okay, und wie äußert sich das dann im Alltag?
Im Alltag, so dokumentieren es zumindest die Entwicklungsnotizen, äußert sich das in einem sehr spezifischen Tragegefühl. Wenn du die Creme aufträgst, lässt sie sich extrem gleichmäßig verteilen.
Mhm.
Und durch das Jojoba- und Kameliaöl zieht sie zügig in die Lippenoberfläche ein.
Das heißt, das typische Problem, du trägst den Balsam auf, gehst nach draußen, ein Windstoß kommt und dir kleben sofort alle Haare im Gesicht an den Lippen fest, das fällt hier komplett weg.
Vollkommen. Weil wir eben keine dicke Rizinus-Wachsplatte haben, die da auf der Haut steht, sondern Inhaltsstoffe, die sich in die Barriereschicht integrieren.
Das ist ein Traum für jeden, der lange Haare hat.
Ja, das glaube ich sofort. Was auf den Lippen zurückbleibt, ist eben kein klebriger, schwerer Eindruck, sondern ein geschmeidiges Bild mit einem dezenten, natürlichen Glanz. Die Haut fühlt sich genährt an, aber nicht erstickt.
Und dazu kommt ja laut Quelle noch dieser Berry-Geschmack.
Genau. Der ist nicht einfach nur so eine Nebensächlichkeit, der wurde wirklich bewusst integriert, um die Sensorik abzurunden und die Anwendung zu einem angenehmen, kurzen Ritual im Alltag zu machen.
Ein kleines Highlight sozusagen.
Genau. Etwas, auf das man sich freut, anstatt es nur als so eine lästige Notwendigkeit abzutun.
Das führt mich jetzt zu einer ganz pragmatischen Frage. Für wen ist diese spezifische Formulierung der Berry-Lippenpflege eigentlich gedacht? Also wenn jemand seit 20 Jahren seinen klassischen Wachsstift nutzt und damit vollkommen zufrieden ist, gehört derjenige dann vermutlich eher nicht zur Zielgruppe, oder?
Naja, die Zielgruppenanalyse im Artikel ist da eigentlich sehr präzise. Die Entwicklung richtet sich primär an Menschen, die regelmäßig mit trockenen, spröden oder spannenden Lippen zu kämpfen haben.
Also Leute, die wirklich ein Problem haben.
Ja, und Leute, die merken, dass ihr klassisches Produkt sie immer wieder in diesen Kreislauf des ständigen Nachcremes zwingt. Es ist für all jene gedacht, die eine fundierte Pflege suchen, aber eben keinerlei Kompromisse bei der Textur eingehen wollen.
Verstehe.
Wer eine schwere Fettschicht auf den Lippen als unangenehm empfindet und stattdessen so eine leichte, fast schwerelose Sensorik bevorzugt, der ist hier genau richtig.
Das macht die Anwendung im Alltag ja auch enorm flexibel.
Absolut.
Wenn das Produkt so schnell einzieht und die Oberfläche nicht schmierig hinterlässt, dann ändert das ja auch die Art und Weise, wie man es in die tägliche Routine einbauen kann.
Es ist ein ganz logischer Effekt dieser leichten Textur. Du kannst die Pflege zum Beispiel problemlos morgens als erste Schicht unter deinem Make-up verwenden.
Ah, weil es nicht so flutschig ist.
Genau, weil sie die Lippenstruktur glättet, ohne dass später der Lippenstift anfängt auszulaufen. Gleichzeitig funktioniert sie aber durch die handliche Tube perfekt als kurzes Pflege-Update tagsüber.
Also mal eben schnell am Schreibtisch oder so.
Richtig. Und ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Zielgruppe, das Produkt richtet sich an Menschen, die eine ganz klare, bewusste Entscheidung treffen wollen.
Eine Entscheidung inwiefern?
Naja, eine Entscheidung gegen billige Mineralöle, gegen Silikone und für eine 100% vegane Formulierung. Eine, die eben auf intelligent kombinierte Pflanzenöle und diese hautidentischen Bausteine setzt.
Um das Gesamtbild unserer heutigen Recherche da noch zu komplettieren, müssen wir natürlich auch noch kurz auf die äußeren Fakten schauen. So ganz sachlich betrachtet, die gellige Berry-Lippenpflege kommt nicht als dieser klassische Stift zum Herausdrehen.
Nein, das würde bei der Konsistenz gar nicht gehen.
Genau, sie kommt in einer 10 Milliliter fassenden Tube und sie wird in Deutschland produziert.
Mhm.
Und was die Verpackung angeht, besteht die Hülle dieser Tube zu 50% aus sogenanntem PCR-Material, also wiederverwertetem Kunststoff aus dem Recyclingkreislauf.
Das ist eine sehr logische Konsequenz. Bei einer cremigen, schnell einziehenden Textur, die eben nicht durch feste Wachse starr gehalten wird, ist so eine Tube einfach die hygienischste und praktischste Darreichungsform.
Gut, wenn wir jetzt am Ende unserer heutigen Besprechung noch einmal so den großen Bogen spannen, dann wird eigentlich wahnsinnig deutlich, wie sich die Logik guter Hautpflege verschoben hat.
Oh ja, enorm.
Moderne Lippenpflege bedeutet heute eben nicht mehr das Problem, einfach nur von außen abzusperren. Wir haben gesehen, warum die alte Wachsversiegelung, unsere schwere Regenplane über dem trockenen Beet, bei echten Trockenheitsproblemen einfach an ihre Grenzen stößt.
Vollkommen richtig zusammengefasst.
Stattdessen geht es um so ein intelligentes Versorgungssystem. Hyaluronsäure, die wie ein Schwamm Feuchtigkeit in der Haut bindet. Ceramide, die als Mörtel die Barriere stärken, um eben den Wasserverlust zu stoppen.
Mhm.
Und dann noch diese präzise abgestimmte Kombination aus Rizinus, Jojoba und Kameliaöl, die der Haut Geschmeidigkeit gibt, weil sie strukturverwandt ist und sich integriert, anstatt nur stumpf aufzuliegen.
Das fasst die biochemische Mechanik hinter Gamses Entwicklungsbericht wirklich extrem präzise zusammen. Es ist der Wechsel von passiver Abdeckung zu aktiver Unterstützung der Hautarchitektur.
Ein toller Satz. Aktive Unterstützung.
Ja. Und wenn wir diese Mechanismen verstanden haben, dann wirft das für mich eigentlich eine sehr viel grundlegendere Frage auf.
Oh, okay. Welche?
Wenn wir darüber nachdenken, wie oft und wie selbstverständlich wir über Jahre hinweg Produkte verwenden, die unsere Hautprobleme eigentlich nur kurzfristig maskieren und überdecken.
Ja.
Anstatt die natürlichen Funktionen unserer Haut zu verstehen und zu unterstützen. Wo in unserer täglichen Badezimmerroutine machen wir das vielleicht noch, ohne es überhaupt zu merken?
Wow. Ein extrem starker Gedanke zum Schluss. Also wie oft begnügen wir uns aus purer Gewohnheit mit der dicken Regenplane, weil der schnelle Effekt im ersten Moment einfach bequemer erscheint, anstatt das Problem wirklich mal strukturell an der Wurzel zu packen.
Genau das meine ich. Wo schmieren wir eigentlich nur drüber, statt wirklich zu pflegen?
Das ist echt eine Frage, die du für dich und deine eigene morgige Routine heute einfach mal mitnehmen und hinterfragen kannst. Das war jedenfalls unsere detaillierte Analyse für diese Ausgabe.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, das mal so tief zu beleuchten.
Fand ich auch. Wir hoffen, du konntest einige echte Aha-Momente für dein Verständnis von fundierter Hautpflege mitnehmen. Bis zur nächsten Recherche.